Nach der Johannespassion, die am Karfreitag im Gottesdienst gelesen wird, waren die Juden die treibenden Kräfte, die zur Hinrichtung Jesu geführt haben. Das zieht sich durch das gesamte Johannesevangelium hindurch. Schon im zweiten Kapitel steht im Johannesevangelium, die Juden stellten ihn zur Rede. Wir wissen nicht, welche Juden das war, aber Johannes schreibt die Juden. Im fünften Kapitel, die Juden verfolgten Jesus. Im sechsten Kapitel, die Juden murrten gegen Jesus. Und schon im siebten Kapitel, die Juden wollten ihn töten. Ausführlich steht im zehnten Kapitel, dass die Juden gegen Jesus waren. Wenn Sie die Bibel haben, schlagen Sie bitte auf im zehnten Kapitel die Verse 22 und dann die folgenden. Jesus beim Fest der Tempelweihe in Jerusalem. Ich lese aus der Einheitsübersetzung. Um diese Zeit fand in Jerusalem das Tempelweihfest statt. Es war Winter. Und Jesus ging im Tempel in der Halle Salomos auf und ab. Da umringten ihn die Juden und fragten ihn, wie lange hältst du uns noch hin? Wenn du der Christus bist, sag es uns offen. Die Juden, schreibt Johannes. Das Gespräch geht weiter und dann heißt es in Vers 31, da hoben die Juden Steine auf, um ihn zu steinigen. Zum zweiten Mal, die Juden. Jesus hielt ihnen entgegen, viele gute Werke habe ich im Auftrag des Vaters vor euren Augen getan. Für welches dieser Werke wollt ihr mich steinigen? Und dann Vers 33, die Juden antworteten ihm, wir steinigen dich nicht wegen eines guten Werkes, sondern wegen Gotteslästerung. Dreimal in dieser Auseinandersetzung die Juden. Das ist typisch für das Johannesevangelium. Er nennt keine konkreten Namen, sondern für ihn sind die Juden pauschal die Gegner Jesu. Das ist verallgemeinert. Da werden die Juden insgesamt zu Feinden Jesu erklärt. Und das ist tatsächlich die Meinung des Johannes. Ihr stammt von unten, ich stamme von Gott, sagt Jesus zu den Juden. Ihr habt den Teufel zum Vater, wirft Jesus den Juden vor. Das Johannesevangelium ist polemisch geschrieben. Für Johannes sind die Juden von vornherein gegen Jesus eingestellt und diese Feindschaft steigert sich dann hin bis zur Kreuzigung. Wie kann man das verstehen? Der Apostel Paulus war ursprünglich einer, der die Juden verfolgte. Er war ein eifriger Jude. Und er hielt das Gerede von der Auferstehung und von der göttlichen Sendung Jesu für Gotteslästerung. Im Galaterbrief schreibt Paulus über sich selbst, ihr wisst, wie ich früher gelebt habe, wie maßlos ich die Kirche Gottes verfolgte und zu vernichten suchte. Im Judentum machte ich größere Fortschritte als die meisten Altersgenossen in meinem Volk. Und mit dem größten Eifer setzte ich mich für die Überlieferung meiner Väter ein. Gleich im ersten Kapitel des Galaterbriefes. Man muss den Text genau lesen. Paulus schreibt nicht nur, ich setzte mich für die Überlieferungen meiner Väter ein. Er schreibt auch nicht nur, ich setzte mich eifrig für die Überlieferungen meiner Väter ein. Er schreibt auch nicht, ich setzte mich mit großem Eifer für die Überlieferungen meiner Väter ein. Paulus schreibt, ich setzte mich mit dem größten Eifer für die Überlieferung meiner Väter ein. Das kann man nicht mehr steigern. Das war nach den Augen des Pilatus nachträglich maßlos, übertrieben, fanatisch. In der Apostelgeschichte wird erzählt, dass Paulus mit der Steinigung des Stephanus einverstanden war und auf ähnliche Art und Weise möglichst viele Christen zu Tod bringen wollte. Er hat sich Briefe an die Synagoge von Damaskus ausstellen lassen, um Christen zu verhaften und als Gefangene nach Jerusalem zu bringen. Paulus war nicht der Einzige, der gegen die Christen war, aber er war sicher der, der das am intensivsten versucht hat. Das heißt, es gab schon sehr früh Spannungen von Seiten der jüdischen Fanatiker gegen Jesus. Wie groß die Gruppe dieser jüdischen Fanatiker war, können wir nicht mehr erkennen. Jedenfalls war die Folge, dass die Jerusalemer Christengemeinde sich zerstreute aus Angst vor Verhaftung und die Jerusalemer Gemeinde löste sich weitgehend auf und die Christen verteilten sich im ganzen Land. Sie mussten immer mit Schwierigkeiten von Seiten fanatischer Juden rechnen. Dann kam es aber zu einer Auseinandersetzung zwischen der jüdischen Bevölkerung und der römischen Besatzungsmacht. Und die Römer haben Jerusalem erobert und zerstört und den Tempel zerstört. Für viele gläubige Juden eine Katastrophe. Für einige Juden waren die Christen das Schuld. Sie hatten einen Sündenbock gefunden. Weil die Christen als abgefallene Juden galten, wurden sie verdächtigt, verfolgt und nach der Zerstörung des Tempels aus der Synagoge ausgeschlossen. Es gab ja keinen Hohen Rat mehr, es gab keine Priester mehr. Die Synagoge war die Nachfolgeorganisation und in der Synagoge kam es zu einem Beschluss, Christen können nicht mehr Juden sein. In einem wichtigen Gebet, das die Juden gesprochen haben, das 18-Bitten-Gebet, wurde ein Einschub eingefügt gegen alle, die vom richtigen Glauben abgefallen sind. Das war die Trennung zwischen Juden und Christen. Bis dahin waren viele gläubige Christen mit gutem Gewissen auch gläubige Juden. Das ging dann nicht mehr, als sie von der Synagoge ausgeschlossen wurden. Johannes schreibt sein Evangelium noch später, Ende des ersten Jahrhunderts. Und es sprechen gute Gründe dafür, dass Johannes durch den Synagogenausschluss persönlich so verletzt war, so tief getroffen war, das als so großes Unrecht empfunden hat, dass er jetzt umgekehrt die Juden zu seinem Feindbild gemacht hat. Es ist jedenfalls auffallend, dass die älteren Evangelien ein viel besseres Bild von den Juden zeichnen als das Johannesevangelium. Das würde bedeuten, das Johannesevangelium wurde nicht nur geschrieben, um das Leben Jesu zu beschreiben, sondern das Johannesevangelium wurde auch geschrieben, um die Schuld der Juden pauschal zu dokumentieren. Das heißt, das Johannesevangelium kann man nur verstehen, wenn man den geschichtlichen Hintergrund mit berücksichtigt. Die Feindschaft, die vom Synagogenausschluss gesät wurde, wird dann beantwortet durch das Johannesevangelium. Das Zweite Vatikanische Konzil hat in einem wichtigen Dokument über die göttliche Offenbarung das angedeutet, dass die Bibeltexte gelesen werden müssen aus der Situation, in der die Verfasser gelebt haben. Der Erklärer der Bibel muss nach dem Sinn forschen, wie ihn der Verfasser den Bedingungen seiner Zeit entsprechend hat ausdrücken wollen und zum Ausdruck gebracht hat. Die Bibel ist zeitlos gültig, aber die Entstehung der Bibel ist zeitbedingt. Und das muss man mit berücksichtigen, wenn man die Bibel verstehen will. Es genügt nicht, den Inhalt der Bibel zu wissen. Man muss die Entstehung und die Aussageabsicht mit berücksichtigen. Deswegen schreibt Johannes durchgehend durch sein Evangelium, die Juden sind gegen Jesus. Wie sich das ausgewirkt hat in der Geschichte der Kirche, das werden wir im dritten Teil bedenken.